Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt schöpfen wir aus dem ersten Brief vom Apostel Paulus, das ist Schüler Timotheus, im zweiten Kapitel lesen wir die ersten 6 Verse. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle, die in oberen Stellungen sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, der will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selber gegeben hat für alle, zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. So lesen wir im ersten Timotheusbrief. Liebe gottesdienstliche Gemeinde, wir feiern heute den Reformationssonntag. Vorgestern, vor 508 Jahren, hat ein Theologieprofessor von der jungen Universität in der Stadt Wittenberg 95 Thesen, pautende Sätze, an die Tür von der Schlosskirche geheftet und hat alle Theologen eingeladen und alle Kirchenleute über die Pauptungen zu diskutieren und zu schauen, was an denen richtig ist und was falsch, weil er hat zum Thema gemacht, die eigenartige Situation, dass da der Eindruck ist entstanden, durch das, was landauf und landab predigt ist worden, wir könnten die Vergebung, wir könnten die göttliche Gnade für sich und für andere kaufen und zahlen. Wie ist zu diesem Eindruck gekommen? Und was hätte man dazu können sagen? Von dem haben die 95 pauptenden Sätze gehandelt. Und wo ein paar Jahre später der junge Pfarrer Klarer da anen ist gekommen, von der Universität Paris, hätte er schon ein paar Bücher von dem Theologieprofessor gelesen hatte und hat über solche Sachen verpredigen. Und da hat nachher die Landsgemeinde beschlossen, hier im Appenzellerland soll jede Kirchhöre selber entscheiden, wie das in jeder Kirche hier in den verschiedenen Gemeinden soll weiter Gottesdienst gefeiert werden. Ob so, wie man es manches Jahrhundert ist gewonnen gewesen, oder vielleicht doch so, wie es aufgeleuchtet hat und die Erste darf erregen und auch begeistern und freuen, dass das in einer anderen Form soll geschehen. Wo, wir haben es vorhin gehört, das letzte Wort, die Predigt viel wichtiger ist noch als bis dahin. Und noch einmal, 2 Jahre später haben hier auf Drängen von Uri, Schweiz, Unterwald und Luzern sich die Delegierten von den verschiedenen eidgenössischen Orten in Baden versammelt. Und dort ist ein anderer Theologieprofessor aus Deutschland auf, noch weiter nördlich, Johannes Eck, Ehrengast gewesen. Und der hat an der Pfingsten 1526 nur 7 Thesen an die Türen von verschiedenen Kirchen geheftet. Nur 7 behauptende Sätze. Aber mit denen hat er gesagt, all das, was er da, der Huldrych Zwingli in Zürich macht, ist kreuzfalsch und ganz, ganz gefährlich. Und er werde jetzt das eben beweisen, indem er die 7 behauptenden Sätze verteidigt und sagt, ich habe recht mit diesen Sätzen. Und der Zürich, nicht uns Zürich, sollte sie so schleunigst wieder ändern und zurückkommen zu den alten Brüchen. Und nach 3 Wochen intensiven Diskussionen dort zu Baden, haben schlussendlich Tagsatzungsdelegierte beschlossen, ja, Zürich, sollen sie das neue Zeug wieder wegräumen. Aber 2 Jahre später haben in veränderten Konstellationen Zusammensetzung im Rat von Bern die Berner, der damals mächtigste Stadtstaat nördlich von den Alpen, beschlossen, doch, doch, ein bisschen weniger extrem, aber ungefähr so, wie sie es in Zürich machen, sei es richtig und werden sie es jetzt auch in Bern machen. Und dann hat ein Jahr später auch Basel beschlossen. Wir machen es so. Aber wo du dir Ulrich Zwingli mit Gewalt hat wollen erzwingen, dass die jetzt Uri, die Schweiz, das Unterwald und das Luzern es auch so müssen machen und auch sättige Predigten müssen den Raum geben. Da hat es Krieg gegeben. Und die Berner haben dafür gesorgt, dass sie zu spät kommen. Und auf dem Schlachtfeld, auf Kappel, hat Ulrich Zwingli sein Leben verloren. Und die Zürcher mussten durch die nächsten Jahre kämpfen, wie es weitergehen soll. Und der Walter Klarer hat dem Vadian, seinem guten Vertrauten in St. Gallen, geschrieben, das sei ein grosses Unglück. Der Zwingli sei immer ein bisschen hitzig gewesen. Und schlussendlich ist es so weitergegangen, die letzten 500 Jahre, wie wir wissen, dass an verschiedenen Orten, in verschiedenen Formen, Gottesdienst ist gefeiert worden. Zwar überall noch immer im gleichen Namen, mit dem gleichen Unser Vater, mit dem gleichen Glaubensbekenntnis, aber doch in verschiedenen Formen. Und darum ist es sicher richtig und wichtig, dass wir uns an einem Tag wie heute wieder Gedanken machen, um was ist es denn eigentlich gegangen, dass die Menschen so aufgewühlt haben und sie so viel riskiert haben. Und wie ist es denn möglich geworden, dass trotz all dem es irgendwie doch noch mindestens einen äusseren Frieden gegeben, wo wir bis jetzt dankbar sind dafür. In unserem Land. Um was ist es denn gegangen? Sie haben vielleicht gehört, manchmal wird gedankenlos und auch ein bisschen selbstherrlich gesagt, ja, dann ist es darum gegangen, dass der Luther, der Zwingli, der Calvin und andere haben gemerkt, wir brauchen gar niemandem, der uns irgendetwas von Gott vermittelt. Wir brauchen gar keinen Priester und so weiter. Wir brauchen keinen einzigen Priester, sondern wir selber sind alle unmittelbar zu Gott. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, die Rede. Wir sind alle unmittelbar zu Gott. Wir haben alle, sagen wir dann noch ein bisschen vereinfacht, einen eigenen, direkten Draht zu Gott. Und wir brauchen da niemanden, der sich einmischt, wenn wir privat mit Gott reden. Das ist unsere Privatsache. Und wir können selber beten und selber spüren und selber erleben, was Gott uns geben will. Da brauchen wir keine Mittler dazu. So hat man häufig bis in die Ränge der Theologieprofessoren zusammengefasst, wie man gemeint hat, was denn neu entdeckt worden sei in der Reformation. Aber ihr habt alle gehört, das ist natürlich kreuzfalsch. Der Luther oder Zwingli oder Calvin, die haben ja auch die Bibel gelesen. Und ihr das auch kennt, was ich jetzt vorher vorgelesen habe, oder? Da heisst nicht, wir brauchen keine Mittler. Und es ist gar kein Mittler, sondern wir haben alle einen direkten Draht. Sondern ihr habt gehört, der heisst. Nicht viele, aber einer ist der Mittler. Aber der ist der Mittler. Und ohne den geht es nicht. Da gibt es keine Telefonleitung an ihm vorbei. Einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus Christus. Und man hat es gehört. Der hat nur mal schnell müssen wieder den Stecker einstecken, dass die Verbindung klappt. Sondern es hat ihm das Leben gekostet. Er hat sein Leben hingegeben zur Erlösung. Der Mittler braucht es, und das ist also nicht die Frage, ob es einen Mittler braucht, sondern die Frage, die dann umstritten ist und bis heute umstritten ist, ist, wie will er der Mittler sein und was will er genau da tun und leiden? Mit welchem Zweck? Und wie kommt das zu uns? Das ist umstritten gewesen und ist umstritten bis heute. Und daran liegt ganz, ganz viel. Und wir haben es gehört im Evangelium. Es gibt zuerst einmal gar keine Frage. Das ist ganz klar. Jesus hat wollen die Vergebung von Gott vermitteln. Wie die Geschichte gehört, da kommen vier Männer, tragen einen Kollegen mit, kommen nicht an Jesus an, weil das Haus proppen voll ist und da noch vor der Tür stehen sie und da kann man drängeln, wie man will, wenn man da unterwegs ist, mit der ganzen Tragmatte, mit jemandem drauf, haben wir gar keine Chance. Und jetzt betreiben die vier einen ziemlichen Aufwand, oder? Also, die gehen Flachdächer dort, oder? Sie gehen aufs Dach. Und sie sind nicht so robust, weil es ja dort nur ganz selten regnet, oder? Aber irgendwie, die decken das ab und lassen den Mann durchs Dach, den Jesus vor die Füße. Und jetzt sieht Jesus, wie es heisst, ihren Glauben. Ihr seht ihren Glauben. Und was macht er? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ist das, was die Männer wollen? Ah, ich stelle mir vor, dass die ein bisschen enttäuscht waren, weil die wollen, dass der so gelähmt ist, wieder laufen kann. Die das wollen, was alle Menschen von Gott wollen, dass er ihnen hilft und sie wieder aufrichtet und eine Kraft gibt und wieder Mut und so weiter. Das wetten wir völlig zu Recht. Das wetten die, oder? Und das ist ein Zeichen von Glauben, wenn wir mit dem zu Gott kommen. Aber jetzt sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und er sagt das. Und im Raum hat es etliche, die wissen, was in der heiligen Schriften von Israel steht. Und die sagen, was ganz klar ist. Nimmt für sich in Anspruch, dass er das kann machen und darf machen, was nur Gott machen kann. Und sie denken, wir sehen den, das ist ein Mensch wie mir auch. Jetzt macht er das, das heisst, der bildet sich hier wie Gott. Der lästert Gott, sagen sie. Und wir denken vielleicht im ersten Moment, Ja, das sind eben so Schriftgelehrte, wo so kleinliche Typen, wo wieder meinen, sie seien so schlau, oder, und so, und nicht grosser, die können sie, und nicht können Freude haben, dass jetzt da Gott einem vergibt. Aber es ist nicht so, oder? Die wissen, was sie denken, und aus welchen Gründen, dass sie das denken, und Jesus gibt ihnen auch Recht. Und sie nicht einfach, jetzt lasst doch das geschehen. Sondern er sagt, ich tue euch jetzt zeigen, dass der Menschensohn, dass ich das Recht habe, hier auf Erde Sünden zu vergeben. Und darum sagt er nachher dem Mann, stand auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er macht's. Und die Leute, wie gesagt, entsetzen sich und sagen nicht, ja, das haben wir schon immer gewusst. Sie sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Was passiert da? Wer ist das? Sie sind entsetzt, aber Jesus hat das Zeichen gesetzt, dass er das Sünden vergeben wie niemand. Sonst warum? Weil er im Auftrag, ja, weil er irgendwie geheimnisvoll in der göttlichen Gegenwart da ist. Und das darf tun, was nur Gott kann tun, weil nur Gott Macht hat, das, was wir Menschen ungut machen und wo wir damit schuldig werden an Gott und aneinander. Er hat Macht, das wieder gut zu machen. Und darum darf er vergeben. Wir wissen nicht, was er dem Mann da vergeben hat. Wer ist das gewesen? Was hat der für Schuld mit sich gedreht? Wir wissen es nicht, aber wir können es einfach, das Gedankenexperiment, oder? Das ist nicht das, sicher nicht so, also, aber einfach überlegen, der Mann liegt jetzt da, vor Jesus. Und das Haus ist voll Leute. Jetzt könnte es ja sein, dass der Mann eine Frau hat, dass er die betrogen hat, wo es ihm noch besser ist gegangen. Dass er sie hat hocken mit ihren Kindern, dass er sie gekränkt hat. Und dass die Frau auch in diesem Zimmer ist und da ihre früheren Mann sieht und an alles das denkt, was sie von ihm erlitten und erdulden hat. Und jetzt würde sie hören, dass der Jesus dem einfach sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also, nur zum Nachdenken, oder? Das wäre für so eine Frau nochmal ein Schlag ins Gesicht, oder? Oder, jetzt redet man viel, zu Recht. Jetzt ein modernes Beispiel, oder? Von all diesen Menschen, die im Namen von Gott unterwegs sind, auch hochoffiziell in den Kirchen. Und wo Kinder, stellt euch vor, Kinder missbraucht haben. Stellt euch vor, der Papst würde einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das wäre zu Recht ein Skandal. Wir würden uns empören und sagen, was macht er da? So einfach kann es nicht sein, was Menschen machen, das muss sie auf der Erde zuerst einmal überhaupt recht beurteilt und auch, wo nötig, recht verurteilt sein. Wir brauchen auf der Welt Menschen, die recht sprechen. Das ist zwar immer gefährlich, da können immer Fehler passieren. Wir probieren mit unserem komplizierten juristischen System das zu vermeiden, aber es können Fehler passieren. Aber es muss sein, es kann nicht einfach sein, dass jemand vor einem Richter steht und der sagt, schwamm darüber, du hast gut gemeint, aber es ist falsch rausgekommen, deine Sünden sind dir vergeben. Das wäre ein Skandal. Und das macht Jesus. Also jetzt verstehen wir hoffentlich, dass sich die Leute empören, die ein bisschen daran denken, oder? Und um das ist es gegangen, denn in der Reformationszeit. Noch einmal, Das ist ganz klar. Das ist etwas Grosses, etwas ganz Grosses, aber wir können und sollen und dürfen Sünden vergeben. Nämlich die, die jemand uns antut. Das ist gerade die Frau dort, die ich mir erfunden habe, im Raum. Die darf natürlich ihrem Mann und soll ihrem Mann vergeben. Und so beten wir ja, wenn wir so beten, wie es Jesus gelehrt hat, vergib uns, wie auch wir vergeben. Das ist die höhere Kunst, die göttliche Kunst, wo wir ein Stückchen weit üben sollen, vergeben. Unsere Schuld, aber andere Schuld, das darf nur Jesus und das dürfen wir nur zusprechen in seinem Namen all denen, die das von ihm erbitten und wollen haben. Das ist ein Unterschied. Aber das greift natürlich ineinander. Ich denke immer wieder dankbar zurück an eine ganz besondere Begegnung. Im ersten oder im zweiten Jahr, als ich noch junger Pfarrer war und in Zweisimmen eine Frau gestorben ist, die schon immer ganz genau gewusst hat, was sie will und was nicht. Und wir sind hier in dem Haus von dieser Frau mit ihrer ganzen Familie am Tisch gesessen und sie ist im Zimmer nebendran ihrem Sarg aufgebahrt gsi. Und er hat geredet und irgendwie habe ich nachher dieser Schwiegertochter so gesagt, nur mal ganz kurz, es war für euch vielleicht nicht immer ganz einfach gewesen. Da hat sie mich angeschaut, ganz direkt, und gesagt, ja, sie hätte nie etwas recht können machen. Sie war nie zufrieden gewesen. Aber jetzt zuletzt, als sie so krank war, da hat sie mir auf das Mal gesagt, ich danke dir für alles. Ich danke dir für deine Liebe. Und in den Augen von dieser Frau haben ein paar Tränen gefunkelt. Wo sie das abgeschlossen hat und gesagt, und das ist alles der Wert gewesen. Die Frau hat manches Jahr, manches Unrecht erduldet und in Stille vergeben. Und zuletzt hat ihre Schwiegermutter ohne das ganze klare, offene Wort können und wollen zu fassen, aber doch wie um Vergebung beten. Und sie sich gefunden, im Glauben die ganz grosse Vergebung, die wirklich ganz grosse Vergebung, wo die am Ende von allen Zeiten, es heisst, die ist so gross, die ist so gut, so kostbar, das ist alles der Weg gewesen. All das Schwere und Unrechten und Böse auf der Welt. Es ist alles der Weg gewesen. Die Vergebung, die nicht mir einander geben kann, aber die der geben kann, der für alle sein Leben als Lösegeld hat gegeben. Es ist der Wert gewesen. Und darum, liebe Gemeinde, ist es so wichtig, dass wir das richtig wieder ins Herz nehmen und hier ein bisschen ausbeindeln können, um was das dann gegangen ist, um was das heute gegangen ist, und wir haben es gehört. So wie dort, wenn ich es erzählt, in zwei sind wir ganz klein und persönlich, so sagt jeder Apostel, soll es auch im ganz Grossen gehen. Wir sollen beten für alle, die Macht haben. Ja, und die bilden sich eben häufig ein. Sehr häufig. Sie geben die direkten Draht von Gott und überkommen von ihm direkt eingossen, was sie jetzt machen sollen. Und dann führen sie das Maul gross auf und jeder hat natürlich von diesen ganz Mächtigen eine andere Idee, oder? Und andere Forderungen und andere Versprechen. Und dann streuen sie unter den Menschen Streit und Hader, Krieg und Verderben. Auch die Mächtigen haben es nötig, einzusehen, dass auch sie keinen direkten Draht haben, sondern einen Mittler brauchen, dass nur einer der Mittler ist, der auch für sie gestorben ist, und dass sie darum ihr Maul ein bisschen zutun und ein bisschen bescheiden sein und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann werden sie all dem, was sie tun, eben bescheidener, haben kleinere Grenzen, so wie es der Paulus schreibt, sorgen dafür, dass wir in allem Stillen ein friedliches Leben führen können. Nicht mehr. Nicht ein vollständig gerechtes Leben. Nicht ein Leben, wo drinnen alles aufgeht. Aber doch ein friedliches und ein ehrbares Leben. Ihr merkt hoffentlich, das ist heute vielleicht noch aktueller als vor 500 Jahren, dass wir ins Herz nehmen und dass wir unseren Kindern und Kindeskindern wieder laut und deutlich sagen, nein, wir sind nicht alle unmittelbar zu Gott. Wir können nicht alle selber erfassen und aufnehmen, was er uns gesagt hat und was er für uns da hat. Wir brauchen dann einen Mittler. Wir müssen bescheiden sein. Wir dürfen beten und bitten. Wir dürfen auch fragen, aber wir dürfen die Antworten nicht scheuchen und uns bewegen in dem, was er uns gesagt und mitgegeben hat. Einer ist der Mittler. Und er hat auch gesagt, und damit will ich schließen, und damit bin ich eben doch bei einem grossen Recht von dieser reformatorischen Bewegung. Wir haben es gehört. Das alles, was er da hat, hat er mitgebracht, damit das zu seinen Zeiten gepredigt werde. Nicht, damit das zu seinen Zeiten dann Erfolg hat und die Menschen begeistert und sie zu gerechten und guten Leuten macht, sondern dass das zu seiner Zeit gepredigt werde. Und ihr wisst alle, wenn predigt wird, auch wenn in Gottes Namen predigt wird, leider geht es sehr häufig hier rein und hier wieder raus. Und das ist die Art von der Predigt. Das ist die Art, wie der Mittler vermittelt, nämlich so, dass jeder, der will und jeder, der stolz und selbstsicher genug ist, kann sagen, ich brauche das nicht. Ich muss mir doch nichts sagen. Ich muss doch nichts lernen. Ich weiß schon alles. Ich habe nämlich den direkten Draht. Das nimmt er in Kauf. Lass sich das geschehen, dass er noch wieder verunehrt wird und noch wieder gering geachtet. Und so geschehen es Land auf, Land ab. Aber das ist sein Wille. Eben, die Vermittlung nicht zu erzwingen mit Gewalt, sondern zu erbitten und uns jedem Gnade zu geben, dass wir nicht müssen, seiner Übermacht unterwerfen, sondern dass wir ihm können glauben. Glauben, was er uns hat lassen predigen und was er uns lässt lassen predigen. Was die Eltern ihren Kindern dürfen weiter sagen. Was die Pflegenden in unseren Heimen und Spitälern in drängenden Momenten den Notleidenden dürfen sagen. Schau, es ist einer da. Der hat genug da. Der hat sein Leben gelassen. Dem darfst du vertrauen. Er will auch dir alles zum Guten wenden. Falls du dabei bist, dann wenn endlich alle dürfen sagen, es ist alles der Wert gewesen. Lob und Dank. Sei unserem Gott dafür.